SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 11.
Der Fuhrmann bat den Wirt um ein Blatt Papier, zeichnete eine grobe Karte der Stadt und der umliegenden Straßen darauf und schrieb eine Liste mit Namen und Adressen auf. »Ich nehme euch gerne mit«, sagte der Fuhrmann, aber er war vor Ort zu bekannt, genau wie seine Einstellung zur Sklaverei. Und so fand sich Phelan am nächsten Morgen in der besagten Kutsche in Richtung Westen wieder, eingequetscht zwischen dem Fettwanst mit den violetten Hosen und dem turtelnden Brautpaar, und beobachtete, wie sich vor ihnen auf der Straße eine Schafherde teilte. Er fand ein Zimmer am Marktplatz, meldete sich und sein Geschäft bei der Post und im Gemischtwarenladen an, und die nächsten 4 Tage ging er von Haus zu Haus, um Versicherungspolicen feilzubieten, die es nicht gab. Wobei er darauf achtete, dass seine Route ihn auch zu den 7 Häusern führte, die auf seiner Karte jeweils mit einem kleinen X markiert waren. Es war eine arme, aber wunderschöne Gegend. Und je näher er seinem Ziel kam, desto schöner erschien sie ihm. Der Frost ließ die Gipfel der Berge silbern glänzen. Der Wind fegte die Blätter von den Ästen, und jeden Morgen schien der Wald lichter zu werden, als würde ihm das Land nach und nach enthüllen, was seine Vegetation verbarg. Die Häuser auf seiner Karte waren weit verstreut, und sein Weg führte ihn durch die ganze Stadt und die Täler oberhalb von Oakfield. Die Landwirte grüßten ihn an den Türen ihrer Häuser und hörten ihm geduldig zu, wie er ihnen von den Risiken von Sturm und Feuer erzählte, ihnen darlegte, wie eine Versicherungspolice funktionierte und ihnen ausmalte, welchen Schutz sie im Schadensfall bieten würde. Viele Bauernhöfe waren bereits versichert, aber die Besitzer baten ihn dennoch herein, sich das Anwesen anzuschauen und seine Einschätzung abzugeben, sei es, weil sie hofften, etwas zu sparen, oder aus reiner Höflichkeit, da sie bereits wussten, dass sie bei Vermont Fire oder Western Massachusetts Property and Life bleiben würden. Als Neuengländer waren sie nicht minder vorsichtig wie fleißig, und alle kannten sie die Geschichten von verirrten Kühen oder Laternen oder Kerzen, die zu nahe an den Vorhängen standen. Und jeder Einzelne empfing ihn mit ausgesuchter Gastlichkeit. Er saß auf wackeligen Stühlen und abgenutzten Sofas, und man brachte ihm gebuttertes Brot und Maronen und Kaffee in Zinnbechern. Und sobald er satt war, führte man ihn über den von Hufen zerfurchten Boden, vorbei an knisternden Feuerstellen und an grob zurechtgezimmerten Tischen. Fanden Sie es seltsam, dass sich der Versicherungsvertreter offenbar für jede Ecke und jeden Winkel Ihrer Häuser interessierte? Dass er jeden Dachboden und jeden Heuschober sehen wollte? Dass er sich nach den Unterkünften der Bediensteten erkundigte und danach, ob es auf dem Grundstück noch weitere Domizile oder abgelegene Hütten gab? Ein Feuer könne überall ausbrechen, sagte Phelan, und oft sei eine tollpatschige Magd oder ein sorgloser Knecht schuld. Und falls die 6 Männer und die alleinstehende Witwe, deren Namen auf der kleinen Karte, die er in seiner Tasche trug, aufgelistet waren, ihre Nachbarn nach dem Besuch des Vertreters gefragt hätten, so hätten sie möglicherweise erfahren, dass er sich auf ihren Höfen ein wenig gründlicher umgesehen hatte als bei jenen, ein wenig neugieriger gewesen war, was die Bediensteten betraf. Phelan wusste sehr wohl, dass Leute, die Flüchtige beherbergten, ihn niemals zu deren Versteck führen würden. Ihn interessierte nicht die Tür zum Speicher, die sie ihm zeigten, sondern jene, die sie ihm nicht zeigten. Manchmal wurde er hellhörig, wenn sein Gegenüber einen Moment zu lang zögerte. Wenn er gebückt eine knarrende Treppe hinaufstieg, schauten von den Wänden verblasste Porträts hochgeschlossen gekleideter, schmallippiger Ahnen auf ihn herab. Vor den Wohnhäusern tummelten sich Kinder im Laub und spätblühende Astern streiften seine Hosenbeine mit ihren schlanken, violetten Blütenblättern. Tag für Tag verstand er diese Gegend ein wenig besser. Jeden Morgen kamen dieselben Arbeiter in die Stadt marschiert. Jeden Morgen trieben dieselben Hirten ihre Schweine vor sich her. Jeden Morgen hängten dieselben Wäscherinnen ihre Wäsche auf, lungerten dieselben Trunkenbolde auf dem Marktplatz herum. Sogar an die Farben gewöhnte er sich. Schornsteine aus mattroten Ziegeln, Auf den Friedhöfen blassgrüne Grabsteine aus Marmor aus einem Steinbruch jenseits der Landstraße, die beinahe durchsichtig wirkten, so als würden sie sich im nächsten Regen auflösen. Manchmal zogen Wolken auf und hingen so tief über dem Tal, dass es ihm vorkam, als habe er eine Traumwelt betreten. Die Straßen verschwanden in einem dichten Nebel, aus dem ohne Vorwarnung Wanderer auftauchten. Dann kam plötzlich Wind auf und blies den Dunst fort. Die Hügel kamen zum Vorschein und plötzlich zeichneten sich alle Konturen ganz klar ab. Die kleinen Hütten auf der anderen Seite des Tals schienen mit einem Mal so nah, dass er die winzigen Schweine sehen konnte und das Gefühl hatte, er bräuchte nur die Hand auszustrecken, um sie zu berühren. An seinem vierten Tag servierte ihm eine junge Frau in einem Glas aus grünem Bleikristall, von dem sie behauptete, es käme ganz aus Holland, Wasser, das so klar und wohlschmeckend war, dass er sich einen Moment lang überlegte, ob er seine Suche nicht beenden und sich dort inmitten der Hügel ein Fleckchen suchen solle, das er sein eigen nennen könne. Und eine Stimme in ihm meldete sich, eine Stimme, die sein schmutziges Geschäft verabscheute, die Gier der Männer verabscheute, die ihre Sklaven bis aufs Blut quälten, die kleinlichen Schiffseigner verabscheute, die sich Notizen über jeden armen, dunkelhäutigen Teufel machten, der auf ihren Docks herumlief, die Schwarzen verabscheute, die fortliefen und damit die gegebene Ordnung störten, die ihn dazu zwangen, andere zu täuschen, so zu tun, als wäre er jemand anderes. Manche wehrten sich bis zum Schluss, andere gingen schweigend mit ihm mit. Aber wenn er dann in den Stuben dieser rechtschaffenen Menschen stand und die Vorhänge aus Musselin und die Röcke aus Kattun sah, wurde ihm klar, wen er nicht minder verabscheute. Die Frommen, die gegen die Sklaverei predigten und dabei Kleidung trugen, die aus dem Schweiß der Sklaven bestand. Er ging durch die Flure, saß mit einem Becher frisch gepressten Süßmosts im Vorgarten und lauschte auf ein entferntes Knarren oder Husten, hielt Ausschau nach flüchtigen Schatten hinter den Dachbodenfenstern, suchte in den Gesichtern nach Anzeichen von Misstrauen oder Besorgnis. Wer, so fragte er sich, gab ihnen wohl Unterschlupf? Und eines nach dem anderen strich er die Häuser von seiner Liste. Am sechsten Tag hatte er endlich Glück. Allerdings an einem ganz unerwarteten Ort. Es war Markttag, und er war in der Nähe seines Gasthauses geblieben, um das Kommen und Gehen der Leute zu beobachten, in der Hoffnung, dass das Mädchen hier, tief im freien Teil des Landes, von dem Wunsch nach Gesellschaft getrieben, den Mut fassen würde, in die Stadt zu kommen. Der Tag war düster und kalt. Immer wieder fiel ein feiner Regen. Aber dennoch waren die Straßen voll mit Mänteln und Hüten und Röcken in zahlreichen Farben. Fabrikarbeiterinnen umringten einen fliegenden Händler, der Halstücher und Haarnadeln feilbot. Karren, auf denen die Ernte klapperte, fuhren durch Pfützen. Von den Rädern spritzte Schlamm. Am Rande des Marktplatzes bemerkte er eine Menschenmenge, die sich um ein kleines Mädchen scharte, das Äpfel verkaufte. Es gab mehrere Obsthändler, aber aus irgendeinem Grund war sie bei weitem die beliebteste. Als er sich zu ihr durchgekämpft hatte, lag dort in einer Kiste in einem Nest aus Holzspänen nur noch ein einziges Exemplar. Geisterapfel nannte sie ihn, als er sich erkundigte. Aber er war dunkelrot und grün und alles andere als geisterhaft. Und als er sie danach fragte, warum der Apfel diesen seltsamen Namen trage, erzählte sie ihm, dass es in dem Obstgarten, aus dem er stamme, spuke. Und als er lachte, sagte sie, sie hätte mit eigenen Augen gesehen, wie sich hinter den Vorhängen des verlassenen Hauses Schatten bewegten. Sie trug einen grauen Schal um den Kopf, wackelte mit der Zunge an einem losen Zahn, und mit ihren hellblauen Augen starrte sie ihn herausfordernd an, als sei sie überzeugt, dass er ihr nicht glaubte. Für den Apfel wollte sie 5 Cent. Für die Information, wo sich die Plantage befand, nämlich 1 Meile hinter dem Haus des alten Carter, nahm sie 1 Dollar. denn trotz Phelans Beteuerungen, er sei lediglich am Übernatürlichen interessiert, war sie überzeugt, dass er die letzten Äpfel dort selbst pflücken wollte. Und so führte zum zweiten Mal in 75 Jahren der Apfel eines Kindes einen erwachsenen Mann zu dem Haus am Rande des Waldes. Noch hatte er nicht die kurvenreiche Straße genommen, die das Tal hinaufführte. Niedrige Äste hingen über den schmalen Weg und wuchernde Brombeeren verfingen sich in seiner Kleidung, als wollten sie ihn zurückhalten. Krähen riefen von den Baumwipfeln wie zur Warnung, und er musste sich ermahnen, dass das ganz normal war und sich nicht einmal das kleine Mädchen davor gefürchtet hätte. Dennoch machte er Halt bei Carters Haus und band sein Pferd an einen Pfahl, außer dem kaum noch etwas stand. Bloß der Kamin und ein Bett, das aus dem Obergeschoss heruntergefallen und jenseits der Flammen gelandet sein musste. Alles andere lag in Schutt und Asche. Der gute alte Zorn der Amerikaner, dachte er. Und wenn das den alten Demokrit nicht zur Raison brachte, dann vielleicht ein Haftbefehl wegen Verwahrens von Diebesgut. Er ging zu Fuß weiter, und als er in der Ferne das gelbe Haus erblickte, ging er in den Wald, um sich ungesehen anzupirschen. Vorhin in der Stadt, mit dem Apfel in der Hand, dessen himmlischer Geschmack seine Sinne flutete, hatte er daran gedacht, nach Shetts Falls zurückzukehren und Helfer zu rekrutieren, aber er hatte sich aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Er wäre frühestens in 2 Tagen zurück, und vielleicht wäre Esther dann schon längst weiter auf dem Weg nach Norden. Und genauso wie seine Spießgesellen in Chats Falls die örtlichen Gegner der Sklaverei kannten, so kannten die örtlichen Gegner der Sklaverei sicherlich auch seine Spießgesellen. Nicht nur, dass deren Anwesenheit die Missetäter warnen würde. Er schämte sich, wenn er daran dachte, wie gastfreundlich er von diesen Leuten empfangen worden war. Ein weiterer Grund war, dass er von Natur aus ungeduldig war und keiner 2 weiteren Männer bedurfte. Nur für den Fall, dass sie Freunde hatte, würde er Hilfe holen. Aber wie sich bald herausstellte, hatte sie keine. Der Wind wirbelte Blätter auf, als er an einer niedrigen Steinmauer stehen blieb, aus der junge Bäume herauswuchsen, so dick wie seine Unterarme. Dahinter lag eine verlassene Weide, überwuchert von Brombeeren, Farnen und schlanken, schwankenden Birken. Er hockte sich hin. Als Esther aus dem Haus kam, hatte sie einen Eimer in der Hand und hielt ihren Säugling im Arm. Und sie schaute sich vorsichtig um, während sie zu einem Ziehbrunnen ging. Sie war verängstigt, das konnte er schon von weitem sehen. Als eine Krähe rief, zuckte sie zusammen und starrte in den Wald, dorthin, wo er kauerte. Dann fuhr sie fort, Wasser zu schöpfen. Sie war so klein und dünn, dass er einen Moment lang über die physische Asymmetrie des ganzen Unterfangens staunte, die kollektive Masse all der Männer, die ihm geholfen hatten, jemanden aufzuspüren, der kaum größer war als ein Kind. Und doch zog sie, ohne den Säugling abzusetzen, den Eimer aus dem Brunnen. Und dann trug sie ihn, so voll, dass er überschwappte, mit nur einer Hand zum Haus. Obacht, dachte er. Aber er hatte eine Pistole, und sie hatte den zusätzlichen Nachteil, dass sie ein Kind zu verteidigen hatte. Sie ging wieder hinein. Er wartete. Die Dämmerung brach herein. Er hörte sie leise singen, sah das Flackern einer Kerze, und dann erlosch das Licht. Die Wolken rissen auf, und der Mond tauchte das Haus und die Felder für kurze Zeit in einen silbernen Schein. Als es wieder finster war, eilte er leise durch die Farne, bis er ein paar mit dickem Moos bewachsene Holzhaufen erreichte. Wieder blieb er stehen, wartete, lauschte. Die Vordertür war verriegelt, aber hinten am Haus fand er eine offene Tür. Drinnen wartete er, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Er stand in einem kleinen Raum, in etwa so groß wie eine Jägerhütte. Neben einem umgestürzten Regal mit Töpfen lag ein Butterfass auf der Seite. Vorsichtig ging er weiter ins Esszimmer, wo vor einem Kamin ein Tisch stand. Ein Stuhl war vom Tisch abgerückt und vom Staub befreit, genau wie eine Ecke des Tisches. Von dort aus führten Fußspuren durch den Staub in die Küche, dann weiter ins Wohnzimmer, bevor sie am Fuß der Treppe endeten. Dort im Foyer lagen Knochen, das Gerippe eines Schafes. Er fragte sich, ob Esther es getötet hatte. Aber nein, es waren alte Knochen, blank, letzte Reste von Fleisch, hart wie Leder. Behutsam schritt er über sie hinweg. Die erste Stufe knarrte. Er blieb stehen und wartete ab, lauschte, ob sich etwas bewegte. Dann nahm er die nächsten Stufen. Er hielt die Pistole vor sich, falls sie auf dem Treppenabsatz auf ihn wartete. Das tat sie nicht. Überall waren Fußabdrücke im Staub. Oben gingen zwei Türen vom Flur ab, und er entschied sich für die rechte. Das Zimmer war leer, bis auf das Bett. Das Laken war zerknittert. Auf dem Boden lagen wieder Knochen. »In was für ein Beinhaus bin ich hier bloß geraten?«, fragte er sich, während er den Raum in Augenschein nahm. Die Sinne geschärft, ein Jäger auf der Pirsch. Er dachte daran, wie töricht er noch vor 2 Tagen gewesen war, als er klares Wasser aus einem holländischen Glas getrunken und daran gedacht hatte, aufzugeben. »Esther?« sagte er. Keine Antwort. Das ganze Haus schien den Atem anzuhalten. »Esther, komm mit. Ich bringe euch nach Hause. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt.« Es knarrte. Er drehte sich um, darauf gefasst, dass sie floh, aber da war niemand. Wieder knarrte es. Aber er konnte nicht feststellen, woher das Geräusch kam. Es war, als hätte das Haus bis jetzt in gespannter Erwartung ausgeharrt, und nun in der kühlen Nacht käme es zur Ruhe. Geräusche drangen von den Wänden, von der Decke über ihm. Zu seinen Füßen lag ein weiteres Schaf. Das zerfetzte Maul schimmerte im Mondlicht. Er wusste, dass sie hier war, ganz nah. Er ging in die Hocke, um unter das Bett zu schauen. Der Gedanke an die Konfrontation erregte ihn. Ein Handgemenge ganz allein im Haus, ohne den wütenden Pöbel vor der Tür, ohne die kreischende Gattin eines Abolitionisten. Aber da war nichts. Keine Augen, die ihn durch die Dunkelheit anstarrten, keine Hand, die einem Säugling den Mund zuhielt. Auch im Schrank nichts. Und im Zimmer auf der anderen Seite des Flurs nichts. Die Bettlaken glatt gestrichen und an den Seiten ordentlich in den Bettkasten gesteckt. Auf dem Nachttisch lag ein Stapel Bücher, und auf dem Fußboden sah er im Staub ein leeres, glänzendes Rechteck. Hatte sie dort gerade ein Buch fortgenommen, fragte er sich. Aber er hatte keine Zeit zum Grübeln. Ein Rascheln auf dem Treppenabsatz, das Geräusch von Schritten. Er lief zur Treppe, hastete hinunter, rutschte auf den Knochen aus und schlug schmerzhaft auf dem Boden auf. Er fluchte. Sie musste ihm das Schafgerippe in den Weg gelegt haben. Er rappelte sich wieder auf, ging in die Stube, in die Küche. Dort sah er eine kleinere Tür, die er vorhin nicht bemerkt hatte, aber sie war verriegelt. Wieder rief er nach dem Mädchen. Er wartete nicht auf Antwort, sondern trat mit einem Tritt die Tür auf. Ein Lagerraum, leer, aber da, auf dem Fußboden, der unverkennbare Umriss einer Falltür. »Esther?« sagte er. Von ferne vernahm er weitere Geräusche. Er drehte sich um, fragte sich, ob sie ihm entkommen war, als er unter seinen Füßen jemanden husten hörte. Er rückte seinen Hut zurecht, als wolle er einer vornehmen Dame seine Aufwartung machen. Um eine der Dielen herum klaffte ein Spalt, und er griff hinein, um das Brett anzuheben. An der Unterseite befand sich ein Strick. Jetzt wusste er, dass er sie gefunden hatte. Also griff er das nächste Brett mit beiden Händen und riss es fort. »Ich zerbrach die Backenzähne des Ungerechten und riss den Raub aus seinen Zähnen. Unter ihm Finsternis. Er entzündete ein Streichholz und beugte sich hinunter, begriff zunächst aber nicht, was er da sah. Das flackernde Licht auf der Querpfeife, die rosafarbenen gerüschten Kleider, die 4 Augen, die ihn anstarrten, die Axt.« Alice und Mary Osgood blinzelten und blickten auf zu dem Mann, der sich zu ihnen herunterbeugte. Ein kalter Luftzug kam von der zerbrochenen Tür. Mary drehte ihren Kopf von einer Seite zur anderen und zuckte zusammen, als es knackte, denn ihr Nacken machte ihr schon lange zu schaffen, und dass sie ihren Kopf das letzte Mal bewegt hatte, war 13 Jahre her. An ihrer Seite presste sich Alice an sie wie ein Schwein in der Sohle. Sie nahm wie üblich mehr als die Hälfte ihrer gemeinsamen Ruhestätte ein. Aber darauf würde sie sie später hinweisen, denn zunächst mussten sie sich um den Eindringling kümmern.
»Ich glaube nicht, dass unser Gast euch eingeladen hat«, sagte Mary und erhob sich.
Und Alice umklammerte ihre Querpfeife und schloss die Augen, damit sie nicht mit ansehen musste, was als nächstes geschah.
Briefe an I.N. 18. Dezember. Werter Freund, ich wollte euch bloß in aller Kürze mitteilen, dass ich wohlbehalten hier eingetroffen bin. Eine furchtbare, wunderbare Reise, den ganzen Weg über Schnee. Der Mantel aus der Stadt nutzlos in dieser Kälte. Erinnert mich doch bitte, wessen Idee war es, im Dezember zu reisen? Leider ist der Winter die einzige Jahreszeit, in der man Arbeiter findet, und der Sommer hat den Nachteil, dass ständig die Straßen verschlammt sind. Gegen Mitternacht erreichten wir das Haus. Der Mond war voll und die ganze Welt leuchtete. Wir gingen ohne Laternen zur Haustür. Natürlich war es drinnen vollkommen anders. Es war finster, wie in irgendwelchen Katakomben. Und bis ich mich orientieren konnte, dämmerte es bereits. Dazu später mehr. Vorerst nur so viel. Wäre Catherine mitgekommen, wären wir gleich mit dem nächsten Zug wieder in Boston gewesen. 5 Monate noch, bis das Haus ihrem prüfenden Blick standhalten muss. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Eine wunderschöne Gegend. Wirklich. Verschlafene graue Felder, niedrige Mauern, die die Hügel säumen, so weit man schauen kann. Wahre Riesen von Männern müssen es gewesen sein, die diese Steine hierher geschleppt haben. Allein mit dem, was sie aus meinen Feldern geholt haben, könnte man eine kleine Kathedrale bauen. Unglaublich, dass das alles einst Wald war. Mir scheint, als sei ich im Besitz des einzigen unberührten Waldstücks. Und kalt ist es. Habe ich das erwähnt? Ich habe versucht, ein Feuer anzuzünden, aber irgendetwas verstopft den Schornstein. Ich musste die Fenster öffnen, sonst wäre ich erstickt. Wahrscheinlich ein Eichhörnchennest, sagt Travers. Allerdings pflegen auch die Berglöwen mitunter ihre Beutetiere in Schornsteinen zu verstecken. Es stellte sich heraus, dass er es ernst meinte. Als der Mann vom Grundbuchamt zum ersten Mal herkam, um das Anwesen zu inspizieren, fand er zerbrochene Fenster und umgestürzte Möbel vor. Der Fußboden war übersät von toten Schafen. Ich sag's ja, Katakomben. Wir werden sehen, was für Knochen sie beherbergen. Jetzt sitze ich am alten Esstisch und sehe bereits aus wie ein Landei. Ich trage einen alten Hut aus Biberfilz, der auf dem Fußboden lag. In 2 Decken eingewickelt, trage ich immer noch meine Handschuhe. Die Zigarre ist feucht und zu nichts nütze, aber im Kerzenschein sieht mein Atem aus, als würde ich rauchen. Habe ich erwähnt, wie kalt es ist? Ich werde euch wieder schreiben, sobald meine Finger auftauen. W.H.T.